Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist heute Susanne Fritz. Guten Morgen. Die kleine Religionsgemeinschaft Apostelamt Juda, Gemeinschaft des göttlichen Sozialismus, hat sich vor mehr als 100 Jahren von der neuapostolischen Kirche abgespalten. Die Gemeinschaft glaubt an eine sozial gerechtere Welt, die durch Gott geschaffen wird. Das ist ein Thema in Tag für Tag. Die Regeln des Korans sind wichtiger als die deutschen Gesetze, sagen einige muslimische Schüler und Schülerinnen in Niedersachsen. Nach neueren Untersuchungen hat ein Teil der muslimischen Jugendlichen islamistische Einstellungen, auch das ein Thema bei uns. Aber zuerst beschäftigen wir uns mit der Präsidentschaftswahl heute im Iran. Das Mullah-Regime hat nur Kandidaten zugelassen, die auf Linie des islamistischen Revolutionsführers Ayatollah Ali Khamenei sind. Beobachter rechnen mit einer geringen Wahlbeteiligung. Heute wird in der Islamischen Republik Iran der künftige Präsident gewählt. Der Wächterrat hat 6 Männer zur Wahl zugelassen. Inzwischen treten aber nur noch insgesamt 4 an. Sie alle sind auf Linie des Religionsführers Ayatollah Ali Khamenei, der die Macht und das Sagen im Iran hat. Mit Demokratie hat die Wahl also nicht viel zu tun. Deshalb rechnen Beobachter auch mit einer geringen Wahlbeteiligung. Zumal ein großer Teil der iranischen Bevölkerung das Mullah-Regime ablehnt und sich eine Demokratie nach westlichem Vorbild wünscht. Mechtet Klein hat sich genauer angesehen, unter welchen Bedingungen die Wahl stattfindet.
Am heutigen Freitag sind die Bürger der Islamischen Republik Iran zur Wahl des Präsidenten aufgerufen, nachdem Präsident Ibrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam. Seit der sogenannten Islamischen Revolution von 1979 wird das Land autoritär regiert von einem schiitischen geistlichen Führer, derzeit von Ayatollah Ali Khamenei. Die Regierung versteht sich als Stellvertretung Gottes.
Natürlich wird die Rechtsordnung, wie sie im Iran besteht, als Ausdruck der göttlichen Ordnung interpretiert. Und bisweilen wird sogar die Position Gottes als die eines Gesetzgebers definiert,
sagt der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze aus Bern. Im Iran steht der islamische schiitische Revolutionsführer an der Spitze. Ein Geistlicher, ein Mullah. Der Präsident hingegen habe in dem System eher eine repräsentative Funktion.
Natürlich ist die oberste Entscheidungsgewalt die im religiösen System. Das heißt, die Position, die Khamenei vertritt, ist eigentlich die diktatorische Position im System.
Die iranische Verfassung hat Übergangscharakter. Sie gilt so lange, bis der verborgene 12. Imam Mahdi zurückkehrt. Eine messianische Figur aus der schiitischen Tradition des 9. Jahrhunderts. Ein Nachfolger des Propheten, auf dessen Rückkehr und Herrschaft man wartet. In den letzten Jahren hat sich nach Ansicht von Islamwissenschaftler Schulze eine Machtverschiebung im Iran ergeben. Die iranische Regierung wurde immer mehr unter der Führung des obersten Geistlichen, des Ayatollah Khamenei, unterstellt. So gäbe es kaum mehr Spielräume, dass Präsident und Parlament eine eigene Entscheidungsgewalt entwickeln können, die sich gegen Khamenei stellen würde. Im Gegenteil.
Die Kandidaten, die ausgewählt wurden, wetteifern um die Frage, wer ist der loyalste Khamenei-Anhänger, wer vertritt am ehesten die Linie des Imams. Und da mendeln sich inzwischen 2, 3 Kandidaten heraus, die wohl dann auch die Wahl entscheiden werden. Das ist dann vor allen Dingen Saeed Jalili, der zunehmend als der Kandidat auch der Revolutionsgarden interpretiert wird. Und auch als der Hardliner im ganzen System, selbst innerhalb des ganzen Systems der Hardliner.
Ähnlich bewertet die Menschenrechtlerin Shora Hashemi die Situation. Sie ist Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich. Das Gremium des Wächterrats, in dem 6 gewählte Juristen und 6 Geistliche sitzen, haben nur einen Präsidentschaftskandidaten aus dem Reformerlager zugelassen.
Die 5 Hardliner, das sind ultrakonservative Kandidaten, die eben natürlich ganz bewusst vom Wächterrat zugelassen worden sind, wobei der Wächterrat ja zur Hälfte sowieso vom Revolutionsführer ernannt wird. Also auch da ist die Frage, wie demokratisch das schon mal ist.
Das Kalkül, der Präsident solle weiter das Regime des Ayatollah an der Spitze stützen. Inzwischen hat einer der Bewerber seine Kandidatur zurückgezogen.
Es ist natürlich schon wichtig, wer jetzt Präsident wird, weil der jetzige Revolutionsführer Khamenei schon alt ist und relativ krank auch ist. Das heißt, er ist natürlich auf Lebenszeit Revolutionsführer, aber er wird es nicht mehr so wahnsinnig lange sein. Und dann ist es wichtig, dass der Präsident nicht zu seinem größten Konkurrenten wird.
Der Kandidat, der dem Reformerlager zugeordnet wird, Mahmoud Pezeshkian, der wird als chancenlos angesehen.
Der Mahmoud Pezeshkian, der sagt jetzt einfach alle zwei Tage, postet er auf Twitter oder auf Instagram oder sagt in den Fernsehdebatten irgendeinen lauwarmen Sager in Richtung Kopftuchpolitik und dergleichen. Aber die Leute vor Ort wissen natürlich, dass der genauso Teil des Establishments ist.
Die Kopftuchfrage ist zentral für das islamistische Regime, besonders infolge der Revolte von 2022, nach dem Tod von Jina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam. Politische Beobachter sagen, wenn das Schleiergebot im Iran fällt, fällt auch das Regime der Mullahs. Deshalb gibt es so drakonische Strafen für Frauen ohne Kopftuch, was die Sittenpolizei und Teile der Revolutionsgarden brutal durchsetzen.
Es ist ja eine sogenannte Sittendiktatur oder auch eine soziomoralische Diktatur, in der also der Bevölkerung gesagt wird, vor allen Dingen den Frauen gesagt wird, wie sie sich richtig zu verhalten haben, damit überhaupt das System funktioniert.
Dieser Kopftuchzwang oder der Hijab-Zwang ist einfach eine Form, die weibliche Bevölkerung zu kontrollieren, und zwar umfassend zu kontrollieren. Da geht es ja um viel mehr als die Bekleidung auf der Straße. Es geht um die Berufswahl, es geht um die Sexualität, wie man die auslebt. Also da geht es um Kontrolle einfach der gesamten weiblichen Bevölkerung und damit um eine Kontrolle des Systems auch.
Den islamischen Gottesstaat lehnen nach Einschätzung Shora Hashemis inzwischen die Mehrheit der Iraner ab. Entsprechend niedrig werde auch die Wahlbeteiligung sein.
Heute wählen die Iraner einen neuen Präsidenten, ein Beitrag von Mechthild Klein. Mitte des 19. Jahrhunderts entstand in Hamburg die Neuapostolische Kirche, eine stark auf Missionen ausgerichtete christliche Gemeinschaft. Weltweit hat die Religionsgemeinschaft zwischen 8 und rund 9 Millionen Mitglieder. Aus der Neuapostolischen Kirche hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts eine kleine religiöse Gemeinschaft mit eigenen Glaubensinhalten abgespalten. Sie hat den Namen Apostel am Juda, Gemeinschaft des göttlichen Sozialismus. Die Gemeinschaft glaubt an eine sozial gerechtere Welt, die von Gott geschaffen wird, und daran, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Sie ist in Brandenburg entstanden und die meisten ihrer Anhänger leben in Ostdeutschland. Wolfram Nagel hat Gläubige in Sachsen getroffen.
René Munze aus Chemnitz gehört schon sein ganzes Leben einer vergleichsweise kleinen christlichen Gemeinschaft an, dem Apostelamt Juda. Ein ungewöhnlicher Name mit einem noch ungewöhnlicheren Beinamen. Gemeinschaft des göttlichen Sozialismus.
Dieser Sozialismus, er ist vielleicht gut gemeint gewesen im Ursprung. Aber leider die Menschen dazu, was sie daraus gemacht haben, wissen wir ja alle. Ne? Sozial, das ist ja was Gutes. Und das, ich glaube, dass das auch besser funktioniert auf diesem göttlichen Gebiet.
René Munzer wurde 1961 in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, geboren. Der Bauhandwerker hat das höchste sogenannte Charakteramt im Apostelamt Juda von seinem Vater übernommen. Chemnitz hatte zu DDR-Zeiten eine der größten Gemeinden überhaupt, weil nach dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Anhänger als Vertriebene aus Schlesien nach Sachsen gekommen waren.
Die mussten ja alle raus aus Breslau und die sind dann sozusagen, haben die sich hier verteilt.
Er habe zu DDR-Zeiten nie das Gefühl gehabt, dass seine Gemeinde staatlich behindert worden wäre, sagt René Munzer. Allerdings stieß der Name Gemeinschaft des göttlichen Sozialismus auch auf Unverständnis.
Wir sind ja auch bestimmt, wie man so schön sagt, beobachtet worden. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, waren wir trotzdem frei.
Sympathisch sei für ihn auch immer gewesen, dass es in der Gemeinschaft keine Verbote von Alkohol, Tabak oder Kaffee gibt, anders als in anderen apostolischen Kirchen.
Verbot bringt erstens mal sowieso nicht und ist auch letztendlich auch jeder für sein eigenes Leben verantwortlich.
So gut es ging, hielten Mitglieder des Apostelamts Juda, Gemeinschaft des göttlichen Sozialismus, Verbindungen zu den Geschwistern in der nichtsozialistischen Bundesrepublik. Allerdings war es damals nahezu unmöglich, sich zu gesamtdeutschen Apostelversammlungen zu treffen. Diese Tradition wurde nach dem Mauerfall wieder aufgenommen. Und so kommen die Inhaber sogenannter Charakterämter wie Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Älteste oder Priester einmal im Jahr im Gemeindesaal des Stammes Philippus in Neuruppin zusammen. Der Gottesdienst in dem schlichten Flachbau ist am Ostersonntag gut besucht. Eine strenge Liturgie gibt es nicht, aber eine sogenannte göttliche Ordnung. Sie regelt göttliche Handlungen wie Taufen, Konfirmationen und eben Gottesdienste. Dieter Tietze, der den Titel Apostel in Juda trägt, ist seit 2017 Leiter der gesamten Gemeinschaft. Eine Bildergalerie an der Längswand des Gemeindesaales würdigt alle 5 leitenden Apostel in Juda seit der Gründung der Gemeinschaft. Gegründet wurde sie am 2. Mai 1902 in Zedenick, einem Städtchen an der Havel nördlich von Berlin. Der Binnenschiffer Julius Fischer war damals Bezirksältester der neuapostolischen Gemeinde Zedenick. Es kam zum Streit über Lehrfragen und Fischer wurde aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, zusammen mit seinen Anhängern.
Und dann war an diesem 2. Mai 1902 um 19 Uhr nochmal Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst gab es dann die Weissagung aus der Offenbarung des Johannes 5, Vers 5. Und du bist der junge Löwe aus Juda, der da brechen wird die 7 Siegeln, und von nun an soll dein Name Juda sein.
Damit habe sich das Prophetenwort erfüllt, erklärt Dieter Tietze.
Und es wird auch berichtet, dass man dort eine Lichtesgestalt gesehen hat, die dann sozusagen den Segen auf Julius Fischer gelegt hat.
Der 2. Mai ist für die Gemeinschaft der höchste Feiertag nach den anderen kirchlichen Feiertagen. Den Zusatznamen Gemeinschaft des göttlichen Sozialismus bekam das Apostelamt Juda aber erst 1923.
Das war der letzte Wunsch von Julius Fischer, als er 1923 verstarb, dass die Gemeinschaft sich in das Vereinsregister eintragen lässt als Gemeinschaft des göttlichen Sozialismus. Und da gab es dann richtig den e.V. Und er wollte dieses göttliche Sozialismus als das Verstehen, vor Gott sind alle Menschen gleich. Das war seine Botschaft.
Julius Fischer war 1867 auf einem Havelkahn zur Welt gekommen. Im Sommer arbeitete er als Binnenschiffer, im Winter in einer Ziegelei. Offenbar war er auch mit den marxischen Ideen einer sozial gerechten Welt vertraut, vermutet Dieter Tietze. Die soziale Revolution sollte nach Fischers Auffassung jedoch nicht durch die organisierte Arbeiterschaft verwirklicht werden, sondern durch Gott.
Vom Ziel her sind sie identisch, nur die Wege sind andere. Ne?
1936 lösten die Nationalsozialisten das Apostelamt Juda auf. Man warf ihm kommunistische Umtriebe vor. Das betraf auch eine Abspaltung vom Apostelamt Juda, das Apostelamt Jesu Christi. Bald nach Kriegsende wurden beide auch in der sowjetischen Besatzungszone wieder zugelassen, sagt der evangelische Theologe Harald Lamprecht, Beauftragter für religiöse Sondergemeinschaften in der Sächsischen Landeskirche.
Also nach meiner Einschätzung ist das Apostelamt Juda da so ein typischer Fall für so eine kleine Gemeinschaft, die eben ja keine besonderen Konflikte erzeugt hat und deswegen existieren konnte. Die Gemeinschaft ist ja wenig bekannt, sie hat wenig öffentliche Wirksamkeit entfaltet und konnte deswegen auch relativ ungestört dann im Inneren wirken. Ja, eine Besonderheit der Gruppe ist eben, dass sie das von ihrer Theologie her sehr stark eben diesen Gegenwartsbezug betonen, dass sie sagen, dass Gott in uns selbst aktiv wird. Hier ist die Auffassung, nein, die Wiederkunft Christi ist bereits geschehen. Und das Eigentliche ist passiert und das Heil passiert quasi mit uns und unter uns.
Aus des Lebens tiefem Grunde quillt ein Strom, der ewig fließt.
Die in einem eigenen Gesangbuch abgedruckten Liedtexte haben sich seit über 100 Jahren kaum verändert. Auch gibt es seit Julius Fischer kaum weibliche Amtsträgerinnen, also auch keine Apostelinnen. Das aber könne sich ändern, sagt Apostel Dieter Tietze. Man müsse ja mit der Zeit gehen.
Es gab vorher sogenannte weibliche Hilfsämter. Das war die Prophetin, die Evangelistin und die Diakonissin. Und das haben wir seit letztem Jahr sozusagen auf den Weg gebracht.
So wurde die 59 Jahre alte Krankenschwester Marion Schulz an Ostern als Älteste im Stamm Andreas versiegelt, also gesegnet.
Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, gerade auch in der Corona-Krise. Ich habe vielen Menschen geholfen, beim Sterben auch. Und ich konnte vielen Menschen zur Seite stehen und das kann ich bei uns in der Gemeinschaft auch. Das ist für mich was ganz Wichtiges und deswegen möchte ich mich auch weiter engagieren.
Der pensionierte Ingenieur Willi Siemke, Evangelist vom Stamm Matthias aus Mannheim, sagt:
Gott ist nicht männlich und er ist auch nicht weiblich, der ist beides, er ist alles. Ja? Und erst wenn man beides zusammennimmt, dann hat man eigentlich einen, jetzt sage ich mal, göttlichen Sozialismus im menschlichen Ausdruck.
Die Zahl der Gemeinden hat in den letzten Jahrzehnten immer mehr abgenommen. Von einst 24 Stämmen gibt es heute nur noch 9, davon 6 in Ostdeutschland und Berlin. Das heißt, gerade in den ostdeutschen Bundesländern ist die Gemeinschaft noch immer relativ stark. Ein Grund sei der größere soziale Zusammenhalt in der DDR, der in der Gemeinschaft noch immer nachwirke.
Weil es war auch gefestigter. Man hat dann auch sehr viel zusammengehalten. Wenn zum Beispiel jemand irgendwas hatte, dann sind alle mit angerückt und haben mitgeholfen. Und das hat sich natürlich auch gefestigt, auch im Zusammenleben der Menschen.
Die göttlichen Sozialisten missionieren nicht öffentlich. Es gibt auch keine festen Anstellungen. Nachwuchs gäbe es kaum, im Westen noch weniger als im Osten.
Die Entwicklung der Familie, Kinder, Kindeskinder, so, die im Grunde genommen haben wir sie verloren. Und das ist etwas, woran wir zwar arbeiten, aber man kann ja niemand zu irgendwas zwingen. Wenn es um die Menge geht, dann ist das im Augenblick eine absteigende Entwicklung.
Apostelamt Juda, Gemeinschaft des göttlichen Sozialismus. Wolfram Nagel hat Gläubige in Sachsen getroffen. Die Religion ist im säkularisierten Westen auf dem Rückzug. Das belegen viele soziologische Studien und die Kirchenaustritte sprechen eine deutliche Sprache. Erst gestern hat die katholische Kirche bekannt gegeben, dass im vergangenen Jahr 400.000 Menschen ausgetreten sind. Aber auch für die meisten Muslime in Deutschland spielt die Religion nach Ansicht von Soziologen im Alltag keine große Rolle mehr. Für die kulturelle Identität ist der Islam allerdings für die meisten Muslime enorm wichtig. Und neuere Untersuchungen unter muslimischen Schülern und Schülerinnen in Niedersachsen zeigen, dass ein Teil der Jugendlichen auch islamistische Einstellungen hat. Das führt immer wieder zu Konflikten an den Schulen und die Lehrkräfte sind darauf nicht gut vorbereitet, befürchten die Wissenschaftler. Michael Hollenbach hat sich die Studien angeschaut.
In einer breit angelegten Befragung von Schüler und Schülerinnen 9. Jahrgänge in Niedersachsen vor 2 Jahren ist der Soziologe Karl Philipp Schröder auf eine fundamentalistische Auslegung des Islam bei vielen Jugendlichen gestoßen.
Das sind Aussagen wie: Die Regeln des Koran sind mir wichtiger als die Gesetze in Deutschland. Und da sehen wir doch, dass tendenziell fast 68% hier zustimmen. Wir sehen aber, dass bei anderen Aussagen auch die Zustimmung wieder eher geringer ist. Beispielsweise bei der Aussage: Die deutsche Gesellschaft sollte stärker nach islamischen Regeln gestaltet werden. Da sind es 36,5% Zustimmung.
Der Mitarbeiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen betont aber, dass lediglich rund 300 muslimische Jugendliche befragt worden seien. Deshalb stelle die Studie kein repräsentatives Ergebnis dar. Dennoch würden die Ergebnisse aufhorchen lassen.
Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die Jugendlichen, die in der Tendenz eher islamistischen Aussagen zustimmen, dann sind das bei uns etwa 22% der muslimischen Jugendlichen.
Margit Stein, Pädagogikprofessorin im niedersächsischen Vechta, will nicht dramatisieren, aber sie hat bei einer bundesweiten Befragung im vergangenen Sommer von Lehrkräften und SchulsozialarbeiterInnen festgestellt, rund ein Viertel der pädagogischen Fachkräfte hat Erfahrungen mit islamistischen Einstellungen von SchülerInnen gemacht. Und rund ein Drittel der befragten Pädagogen nehme unter den SchülerInnen Konflikte wahr, die offenbar religiös motiviert seien.
Um ein Beispiel zu nennen, eine Interviewpartnerin hatte geschildert, dass eben zum Beispiel die Schule Gebetsraum angeboten hat und dass sich muslimische Schülerinnen und Schüler teilweise von anderen unter Druck gesetzt gefühlt haben, den Raum aufzusuchen. Also dass eben besonders stark praktizierende Schülerinnen und Schüler auf andere vermeintlich zu wenig praktizierende Druck ausgeübt haben, was jetzt in dem Fall dann so weit ging, dass dann eben auch Namen an die Moschee gemeldet wurden. Der betet überhaupt nicht, der hat was gegessen im Ramadan.
Auch familiäre Konflikte würden auf den Schulalltag ausstrahlen. Zwei Beispiele.
Da wurde etwa geschildert, eine Schülerin hatte sich an die Lehrkraft gewandt, weil sie eben in Gefahr stand, zwangsverheiratet zu werden. Oder weil die Eltern auf eine Wiederherstellung des Jungfernhäutchens durch eine Operation gedrängt haben.
Und es gäbe nicht nur innermuslimische Konflikte.
Zum Beispiel Konflikte auch durch antimuslimischen Rassismus, dass Schülerinnen und Schüler, die fasten oder ein Kopftuch tragen möchten, Angriffen ausgesetzt sind.
Studien deuten darauf hin, dass Religion bei muslimischen Jugendlichen einen wachsenden Stellenwert hat. So wie bei Sayan aus Hannover. Die 20-Jährige besucht eine Berufsschulklasse für künftige Sozialassistentinnen.
Ich war schon von klein auf halbe Muslima, aber habe nicht meine Pflichten gemacht. Nach dem Tod meiner Mutter hat es dann mäßig Klick gemacht bei mir. Und dann habe ich realisiert, dass dieses Leben hier auf dieser Welt keinen Wert hat, sondern das Leben danach.
Sayan hat sich gerade vom evangelischen Religionsunterricht abgemeldet. Sie wolle sich lieber künftig auf den Islam konzentrieren, auf ein gottgewolltes Leben, das ins Paradies führe.
Also ich glaube einmal an das Leben im Grab, dann wenn wir oder wenn ich sterbe, dass dann halt die zwei Engel kommen und die Fragen stellen und dann halt warten, bis die Welt untergeht. Wenn dann die Welt untergegangen ist, dann halt je nach Tat bewertet wird, ob man ins Paradies oder in die Hölle kommt, wäre dann halt das dritte Leben.
Solche frommen Vorstellungen treffe man unter muslimischen SchülerInnen oft an, sagt die Pädagogikprofessorin Margit Stein.
Wobei nirgendwo so eine Heterogenität in Bezug auf religiöse Vorstellungen ist wie im muslimischen Kontext. Oft finden wir bei muslimischen Jugendlichen auch so Commitment without belonging, also eine Betonung von religiösen Aspekten als persönliches Identitätsmerkmal, gerade hinsichtlich marginalisierter Positionen.
Also der Islam auch als ein wichtiger Bezugspunkt für die kulturelle Identität. Margit Stein hat in den Interviews mit den Lehrkräften beobachtet, dass viele den Fehler begehen würden, sich mit SchülerInnen und Eltern auf die Auslegung des Islams einzulassen.
Und da raten wir eben auch oft, wenn man Konflikte und Mobbing-Situationen auflösen möchte, jetzt gar nicht mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren, wie oft muss ich denn in den Gebetsraum gehen, sondern wirklich pädagogisch zu wirken, dass man sagt, jeder kann im Prinzip seine Religion leben, wie er möchte, aber eben, dass es wichtig ist, tolerant zu sein.
Also nicht darauf zu pochen, dass nur die eigene Auslegung zu gelten habe. Eine Beobachtung, die Mehmet Kart bestätigt. Der Professor für Soziale Arbeit an der Internationalen Hochschule Bremen war beteiligt an der wissenschaftlichen Befragung der Lehrkräfte und SchulsozialarbeiterInnen.
Unsere Studie zeigt, dass viele pädagogische Fachkräfte sich nicht ausreichend vorbereitet fühlen, um mit religiösen Konflikten im schulischen Kontext umzugehen. Es besteht ein deutlicher Bedarf an Fort- und Weiterbildungen, die speziell darauf ausgerichtet sind, Lehrkräfte in ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu stärken, religiöse Vielfalt zu managen und darauf zu reagieren.
Islamistische Einstellungen unter muslimischen Schülerinnen und Schülern in Niedersachsen. Ein Beitrag von Michael Hollenbach. Tag für Tag geht an diesem Freitag zu Ende mit Luisa Mayer in der Redaktion. Nach den Nachrichten kommt die Lebenszeit mit Petra Enzminger. Bei ihr geht es um die Frage, welche Kompetenzen Kinder und Jugendliche im Umgang mit KI brauchen. Ich heiße Susanne Fritz, danke für Ihr Interesse und bis bald.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.